So, ich denke mal, wir wissen beide, was wir aus diesem Podcast rausschneiden müssen.
Den Namen.
Kim wird in dieser Folge von einer guten Freundin von ihr erzählen und Namen hier nennen, die wir nicht droppen wollten, müssen wir piepen. Ja. Wir können dann aber direkt weitermachen auch mit dem Piepen, weil ich habe tatsächlich hier und da so ein bisschen geflucht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
Ja, stimmt, wegen deiner Morning Story.
So.
Deine Werte sind eskaliert und es hat sich doch ein bisschen aufgeregt.
Ein bisschen aufgeregt. Das müssen wir piepen. Gibt's noch was? Was wir rausschneiden müssen?
Müssen wir das Nasenbluten rausschneiden? Nein, das ist
bisschen Splatter-Spirit.
Ist ja auch kurz vor Halloween.
Ja, ansonsten hat man eine fantastische Gästin bei uns im Podcast.
Richtig, die Nicole Mattig-Fabian, mit der unterhalten wir uns über Politik und Diabetes. Die engagiert sich nämlich bei der Deutschen Diabeteshilfe, bei diabetes.de.
Und die war super.
Wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Typfrage, der Podcast. Mit mir, Freddy Schürheck, Typ 1erin und mit der fantastischen Kimmy.
Kimmy. Kim Stoppert. Ich habe Typ 2 Diabetes und wir wollen heute von Freddy natürlich alle Momente des Red Carpets wissen. Freddy war am Wochenende in Berlin, hat sich unter die High Society der deutschen Diabetesbranche geschmissen. Und ich möchte gerne, und diesen Moment habe ich ein bisschen geübt, ich weiß nicht, ob man es merkt, die alles entscheidende Oscar Red Carpet Frage stellen. Freddy, what are you wearing tonight?
Well, today I'm wearing a pullover and a very comfortable Hose. Und letzte Woche hatte ich hatte einen magentafarbenen Jumpsuit, nennt man es ja an. Also so ein All-Over-Ding. Also wie so eine Latzhose, nur in Cuder, sagen wir es mal so. Das hatte ich an, war auch ganz bequem, habe mich ganz gut gefühlt. Alle anderen um mich rum waren tatsächlich, eigentlich noch ein bisschen schicker unterwegs. Da waren viele laufende Pailletten, die ich gesehen habe. Viele so, weißt du, so Abiball-mäßig cool. Also so Abiball, aber in cool. Also halt eben richtig Gala-mäßig. Also sahen alle fantastisch aus. Kann ich nicht anders sagen.
Und du hast mich ja mit Bildern vom Abend immer so versorgt sozusagen. Und ich habe natürlich auch bei allen anderen mal geschaut, was die so gepostet haben. Es sahen wirklich alle super schick. Alle aber auch in gedeckteren Farben. Ich glaube, du bist mit
ist
deinem
Ist das jetzt
Pink
Kritik hier, Kimi, oder
nein. Was? Nein, nein, nein. Es ist ja schön, wenn man so ein bisschen sich was auch in anderen Farben glänzen kann. Es gab nicht viele in sehr herausstechenden Farben. Es gab einige. Du warst nicht die Einzige in der knalligen Farbe, aber eher schwarz,
ja, braun, es war auch tatsächlich so, als ich kurz mal zwischendurch während des Events auf Toilette gegangen bin, weil die Gala ging tatsächlich relativ lang, sagte hinterher nur eine Frau zu mir, die ich nicht kannte, die sagte, kam auf mich zu und sagte, sie habe ich ja eben schon gesehen, als sie kurz auf Toilette gehuscht sind. Sie haben ja so gestrahlt. Und ich dachte so, oh Gott, unangenehm. Weißt du, genau dieser Moment, wo man denkt, so, es soll jetzt ja auch eigentlich keiner sehen, dass ich gerade mitten während so einer Rede mich kurz auf Toilette schleiche. Aber ich musste halt auch. Das war eben so. Aber es war wirklich, also erstmal muss man ja nochmal kurz erklären, warum war Kim nicht da? Kim war natürlich eingeladen. Hat aber gesagt, stimmt, ja. Ich will kein Pink tragen und dann war sie halt raus.
Ich kann momentan keine pinken Hosenanzüge mehr tragen. Tatsächlich war das Witzige, dass ich in meinem anderen Job hier angefangen habe, Anfang des Jahres was zu drehen in einem Outfit. Und vor 1-2 Wochen kamen die an und sagten, wir müssen aber was nachdrehen. Und ich sagte, ja, können wir machen. Aber nicht in dem gleichen Outfit, Leute. Das passt im Leben nicht mehr. Ja, ich komme jetzt in den 9. Monat meiner Schwangerschaft. Da ist das Ende Gelände mit Outfits, die in Woche 12 noch gepasst haben.
Wir hätten dich auch in Umstands-Jogginganzug genommen, aber Du hast ja gesagt, du willst nicht mehr so weit fahren. Und das ist ja auch völlig verständlich. Aber es haben natürlich sehr viele Menschen nach dir gefragt und ich soll dir ganz liebe Grüße ausrichten. Gab auch noch einen musikalischen Act. Philipp Dittberner ist aufgetreten. Kennst du den noch? Der, stimmt, von der Wolke 4.
Wolke 7.
Wolke 4 heißt doch der Song.
Wolke 4, ja. Okay,
Wolke 4.
Nee, mehr Wolke verlassen. Zu viel verpassen, ja, ja.
Ja, wir beide Radiomäuse, wir haben den natürlich schon 100 Mal unterm Finger gehabt, den Philipp. Und
ich
abgedrückt
auch
den Song.
Insta-Stories gesehen, so hier, das ist dein Leben, da gibt es auch noch einen Song von ihm, ne? Das haben viele Leute gefilmt.
Ja, und das war ja auch so das Motto von der Gala. Das war, warte, jetzt muss ich selbst noch mal auf den Bildern hier, ich habe ja die Bilder. Genau, das ist dein Leben, war so das Motto, was über allem gestanden hat. Die hatten auch, das war richtig schön, auf der Bühne hinten ein riesiges Transparent, wo da drauf stand eben, das ist dein Leben. Und dann waren Bilder von verschiedenen Typ 1erinnen und Typ 2er, vor allen Dingen jüngere Diabetikerinnen und Diabetiker, Und dann stand immer so daneben, wie die bei Instagram heißen, welche Diagnose die eben bekommen haben und so, um eben zu zeigen, so vielfältig sieht das Leben mit Diabetes aus. Das fand ich total schön. Und die Michelle Motiviert zum Beispiel, also die Michelle Motiviert heißt bei Insta, die wir ja auch schon hier im Podcast hatten, war auch da. Und die war zum Beispiel auf dem Transparent. Das war total süß, weil sie hinterher zu mir ankam und meinte, ich wusste das gar nicht. Ich habe so, als ich den Philipp Dittberg da irgendwann gefilmt habe, bin ich so ein bisschen so über die Kamera, über die Bühne geschwenkt mit der Handykamera und dachte so, hä? Ist das dein Gesicht neben seinem? Und dann war sie das. Und dann
das ist sehr süß.
Ja, durfte sie sogar hinterher, hatte sie dann gefragt, zusammen mit ein paar anderen, die da auch abgedruckt waren, ob sie das irgendwie mit nach Hause nehmen können, das Transparent oder schön. Nicht. Und dann quasi so auf der Aftershow-Party kamen die dann irgendwann mit so großen Scheren und haben sich dann ausgeschnitten und eingerollt, damit sie sich mit nach Hause nehmen können. Das war total lieb. Schön. Ja.
Und ich weiß ja, dass ich auch irgendwie da war, zumindest visuell.
Ja, habe ich dir direkt als Video, du warst ja sowieso sehr präsent, zumindest in meinem Kopf. Ich habe ja Live-Ticker gemacht, Kimi, ich habe dir ja immer mal wieder Sachen hier.
Ja.
Die ganze Zeit geschickt, jetzt machen wir das.
WhatsApp ging die ganze Zeit.
Es klingt jetzt fast genervt. Du hast dich aber gefreut, hoffentlich.
Sehe ich genervt aus? Hallo? Nein, ich habe mich gefreut.
Und ich war ein bisschen überrascht, weil irgendwann ging es nochmal um die Kampagne, die wir mit der Deutschen Diabeteshilfe, diabetes.de dieses Jahr gemacht haben, wo wir Teil dessen sein durften, wo es ja um Hashtag sag es laut, Hashtag solidarisch ging, um Freundschaft auch zwischen und Austausch zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 und gegen Stereotype und so weiter. Und da haben sie nochmal die Videos, die alle Protas gemacht hatten, quasi nochmal zusammengefasst. Und da waren Kimi und ich auch auf einmal auf dieser Riesenleinwand zu sehen. Mein Freund war auch ein bisschen überrascht, aber er hat mich erkannt. Auch.
Das ist gut.
Vor allen Dingen war es natürlich schön, auf der Bühne zu sehen. Es gab ja einen Sonderpreis auch für die Lea, weil sie einfach schon seit Jahren, schon als junges Mädchen angefangen hat zu bloggen über Diabetes und dafür Sichtbarkeit zu sorgen und gegen Vorurteile zu kämpfen und eben auch um junge Leute zu vernetzen, wie zum Beispiel eben mit Blickwinkel Diabetes, wo die viel dann auch so über Videocalls sich mit jungen Menschen austauschen nach der Erstdiagnose und so. Also die machen ganz wichtige Care-Arbeit und Arbeit in Sachen Awareness und sie hat eben nochmal einen Sonderpreis überreicht bekommen und hat dann da sich eben auch nochmal für mehr Sichtbarkeit von Diabetes eingesetzt und so. Und da wird, also es wird immer wieder deutlich, zwischen auch all den, ich sag mal, wir stoßen zusammen an und wir haben eine gute Zeit zusammen Momenten, eben wie wichtig es einfach ist, für die Sichtbarkeit von Diabetes sich einzusetzen. Und alle, die da waren, tragen eben auf unterschiedlichen Ebenen dazu bei. Und wiederum natürlich die ganzen Menschen, die mit unserem ganzen Diabetes-Equipment Geld verdienen, waren da mit den großen Checks, um dann wiederum aber auch ein bisschen Kohle zurückzugeben. Und so wurden insgesamt von den ganzen Spendengebern dann, die da waren, wie zum Beispiel, weißt du, Abbott und so und Dexcom.
Abbott sind die, die den Freestyle-Liebe machen, muss man sozusagen sagen.
Genau, und Dexcom sind ja die anderen Leute, ne? Und so waren eben verschiedene da und es gab dann hinterher 110.000 Euro insgesamt an Spenden, was ja krass
schön.
Ist.
Ja. Weißt du, was man damit macht?
Das geht also an verschiedene, also es wird aufgeteilt. Das geht einmal auch nochmal mit rein in die Kampagne Hashtag sag es laut, sag es solidarisch. Also auch da geht Geld rein. Und tatsächlich auch in ein Projekt in Sachen Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes. Ah. Und da wiederum habe ich unsere Gesprächspartnerin hier aus dem Podcast dann auch wieder gesehen. Mhm. Die war dann nämlich auf der Bühne und hat erzählt eben,
Claudia Miersch.
Genau, was das für ein wichtiges Thema ist und wie sie sich da eben einsetzt. Und genau, auch dahin geht ein Teil des Geldes.
Mal ganz oft von dieser Charity-Gala hatte ich tatsächlich mit Gestationsdiabetes diese Woche ein Erlebnis. Es war keine Hörerin, ich sag mal im weitesten Bekanntenkreis, hat sich jemand bei mir gemeldet und sagte, ja, schön, ich habe jetzt wahrscheinlich auch Gestationsdiabetes.
Echt?
Ach, und ich habe gesagt, ja, wie, wo, was, wann. Und habe dann im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass diese Person noch so voll in diesem Panikmodus ist, dass die Diagnose noch gar nicht zu 100% feststeht, weil man muss ja immer so einen Vortest machen und dann wird man ja nochmal zu einem Nachtest eingeladen.
Genau. Und bei
da
manchen,
kriegst du dann eigentlich erst.
Genau. Ist dann auch so eine Entwarnung.
Genau. Und sie war aber voll im Panikmodus und ich habe sie dann versucht zu beruhigen, so, du bist nicht schuld daran, das ist eine hormonelle Situation, das geht vorbei, das schafft man, alles gut. Habe ihr dann so ein paar Tipps gegeben, na, was sie jetzt vielleicht schon ändern kann. Und sie war aber so im Panikmodus, dass sie gar nicht die Tipps wollte, sondern sie wollte sich auskotzen und hat sehr viel mit mir über ihr Frühstück diskutieren wollen. Das habe ich gar nicht verstanden.
Also so nach dem Motto, was ist denn jetzt mit der Marmelade? Ist sie jetzt oder nicht?
Nee, gar nicht, weil sie hat ja, sie sagte zu mir, ich esse schon so gesund, was soll ich denn jetzt noch ändern? Weil sie hat einfach gesagt, sie isst so ein paar Flocken morgens mit Joghurt und Banane. Und ich habe gesagt, okay, wenn, glaub nicht, dass das ist, aber wenn du da was ändern willst, mach nur die halbe Banane. Ja, aber die Banane, das ist ja das, was mich satt macht. Und dann waren irgendwie so, ich habe gemerkt, okay, sie will noch keine Tipps, sie ist noch nicht an dem Ding, an dem Punkt dran, wo man wirklich jetzt sagt, ich muss jetzt ändern, sondern sie ist noch an dem Teil dran, wo man so ein bisschen erstmal in Selbstmitleid verfällt und in Wut verfällt und noch so ein bisschen so an diesem Punkt ist, ich verstehe das alles gar nicht, ne? Mhm. So, wie konnte das passieren? Und wir diskutierten aber sehr viel über ihr Frühstück und sie schickte mir dann auch ihre Müsli-Packung von vorne und ich dachte so, ich kenne nicht jedes einzelne Müsli und kann jetzt hier sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und irgendwann haut sie dann raus, ja, und dann kann ich auch mein Eis nicht mehr essen.
Und was denn jetzt so, für ein Eis? Zum Frühstück oder was?
Genau.
Nein!
Was denn jetzt für ein Eis? Nein, nicht zum Frühstück. Ich so, was für ein Eis? Ja, ich esse doch jetzt jeden Tag, weil ich da so Lust drauf habe, dies und jenes Eis.
Ach ja.
Ich sagte so, da musste ich dann noch ein Lachsmiley schicken und sagte, du oh, Entschuldigung, jetzt darf ich den Namen nicht, jetzt müssen wir den Namen piepsen.
Den müssen wir piepsen.
Das könnte sein, dass vielleicht jeden Tag ein Eis, und wir reden hier auch nicht über ein Eis, so eine Kugel Vanille oder
nee,
ein
wir reden schon von Bananen. So einem klassischen Eimer.
Nicht so einem Eimer, sondern wir reden von einem Schokoriegel, was zum Eis gemacht wird. Also
oh
das
Gott,
auf jeden Fall.
Das liebe ich aber auch.
Das liebe ich auch, das kann ich auch total nachvollziehen.
Ja.
Aber wenn man sich fragt, so, wo kann ich in meinem Leben Zucker, Kohlenhydrate sparen? Da muss ich eigentlich eine halbe Stunde über eine Banane diskutieren. es tat mir alles super leid und so, und ich kann das verstehen, dass man ja halt so einen Zusammenbruch hat. Ich glaube, wir beide können es verstehen, weil jeder, der so eine Diagnose kriegt und vor allen Dingen auch in so einer verwundbaren Zeit wie der Schwangerschaft, da bist du erstmal, sitzt du zu Hause und weißt nicht mehr, wie es weitergeht.
So, eben. So. Und deswegen hast du das gemacht, was das einzig, ich glaube, wirklich Sinnvolle und Nötige ist, nämlich ihr einfach zugehört. So. Und ich meine, den finalen Tipp geben, das muss sie alles selbst rausfinden, auch mit dem Ärzteteam, wenn es denn wirklich überhaupt so weit kommt. Ja. Ne? Und das ist eben bei jedem total unterschiedlich. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das wissen wir ja auch voneinander. Also ich meine, das ist ja auch nicht so, dass wir beide uns gegenseitig immer die großen Tipps geben können oder so als Typ 1er und Typ 2er. Aber wir können füreinander da sein, wenn nicht mal wieder Scheiße läuft. So, und an dieser Stelle will ich jetzt gerne mal auch eine große Runde Mitleid von dir. Ein großes Oh.
Ja, also es tat mir auch wirklich, also es tat
nee, für mich
leid,
jetzt. Nicht für,
also für
nicht
dich.
Für deine Freundin. Also die tut mir auch leid. Mach auch mal einmal Mitleid für mich, bitte.
Oh,
so, hatte eine ganz beschissene Nacht. Bin gestern Abend ins Bett gegangen und dann sah ich schon vorm Schlafen gehen, okay, du bist irgendwie nur noch bei 95, dein Pfeil zeigt schon steil bergab in der App, heißt, du wirst wahrscheinlich gleich unterzuckern. Ja gut, dann machst du irgendwie, habe ich Trinkpäckchen aufgemacht, habe wirklich nur die Hälfte von meiner Capri-Sonne getrunken, habe zwei kleine Stück Schokolade gegessen und dachte mir, damit muss es jetzt dann durch die Nacht gehen. Dann bin ich eingeschlafen. Ich bin aufgewacht, Kim, und das ist mir seit Ewigkeiten nicht passiert, bei über 300.
Hä? Von einer halben?
6 Stunden später.
Von einem halben Trinkpäckchen und
Und dann habe ich mich heute Morgen, ey, ich stand um 3:30 im Bad und habe mich so geärgert und dachte mir so, das ist doch jetzt, Diabetes kann so ein sein. Ich meine, es gibt ja oft genug Momente, wo man schon selbst ahnt, okay, ich hab's, das habe ich jetzt selbst verbockt, so, ne? Gibt's ja auch oft, ne? Also, gar keine Frage. Aber das war jetzt echt, ich habe nichts falsch gemacht, ey. Willst du mich verarschen? Du kannst mir doch nicht erzählen, mit einer 95, du bist gleich im Unterzucker. Ich nehme 3 Schluck Capri-Sonne, 2 Stück Schokolade. Und nein, ich habe nicht mein Basalinsulin vergessen, für alle, die jetzt denken, ja, vielleicht hat sie da... Nee. Und ich hatte zum Abendbrot auch keine sondern, was ich ja auch manchmal mache. Und wie gesagt, dann weiß ich ja auch, es war meine Schuld. Aber es gab Vollkornbrot und Käse, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Käse. Vielleicht hat der auch noch irgendwas gemacht, aber ey, Kim, ey.
Aber dann, also du bist ja nicht 20 Minuten nach dem Essen ins Bett gegangen, oder? Sondern der lag ja noch
Nein,
Zeit dazwischen.
Ich bin um 6 ins habe ich gegessen und um 8 bin ich ins Bett mit der 95. Also
ja, aber dann hättest du ja das Fett schon gemerkt.
Aber
das ist ja echt doof. Also ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen, weil ich parke ja bereits Gegenstände auf meinem Bauch, also das Mikrofon in dem Fall. Ja,
sieht
und
ganz
ich krieg
schön
da die ganze Zeit, ich krieg da die ganze Zeit gegengetreten und das ist echt unangenehm. Puh, so.
Geht's jetzt besser?
Ja, jetzt ist ein bisschen so die Blase ist auch sehr voll, sag ich euch, bei so einem Kind. Also mit so einem Kind. Bei so einem Kind weiß ich nicht, aber mit so einem Kind im Bauch ist es so. Diese Staffel halte ich noch durch. No panic, no panic.
Also gut, dann haben wir uns jetzt mal einmal alle gemeinschaftlich ausgekotzt. Ihr könnt weiterhin natürlich auch eure Fails, die ihr so erlebt, einfach uns mitteilen. Schreibt sie uns einfach über unseren Insta-Kanal Typfrage, der Podcast.
Und jetzt nochmal zurückzukommen zur Charity-Gala. Wie stark, du hast gerade gesagt, es waren Influencer da, es war die Medizinbranche war da, die Pharmaunternehmen waren da, Promis waren da in Form von Christoph Daum. Wie sah es denn da aus mit der Politik?
Also es waren auch Politiker und Politikerinnen da, darum geht's ja irgendwie am Ende auch. Das sind ja die Leute, die dann auch was bewegen können und was ändern können. Und ich habe mich zum Beispiel hinterher mit einem Herren unterhalten, der bei den Grünen ist und auch im Bundestag arbeitet. Und dann habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, mit Kindern mit Diabetes und Schule und dass das halt viel zu wenig sichtbar problematisiert wird, dass eben Kinder dann nicht mit auf Klassenfahrt teilweise können, weil Lehrer sagen, sie fühlen sich überfordert, weil das Kind Diabetes hat.
Oder sie kriegen keine Kita oder keinen Kindergartenplatz.
Und dann habe ich ihn zum Beispiel direkt mal, weil für sowas ist das Event ja schließlich da, vernetzt wiederum mit der Kathi Dahlinger, die ja Stiftungsgründungsmitglied von Dianino ist, die sich ja darum kümmern, eben zum Beispiel ehrenamtliche Helfer zu finden, die Kinder dann begleiten und so. Und das fand ich dann ganz schön. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, der hat gerade so richtig Erkenntnis- und Wow-Momente. So, okay, krass. Und auch toll, was die da eben so ehrenamtlich leisten. Mhm. Und gleichzeitig aber natürlich so, wieso muss das bei uns jemand ehrenamtlich machen? Die Arbeit, die eben zum Beispiel die Kathi macht.
Ja. Und Kathi hat ja schon zu uns gesagt, dass sie es schade findet, dass generell nicht nur für Diabetes, sondern generell im Schulalltag wir keine Möglichkeit haben, so eine Art Schulkrankenschwester zum Beispiel zu haben in deutschen Schulen, weil einfach dann auch direkt vor Ort ein Ansprechpartner wäre, der auch bei anderen Krankheiten oder bei Kindern, die sich vielleicht gerade von einer Krankheit erholen, jemand im Alltag da wäre, der helfen kann, notfalls, oder bestimmen kann, rufen wir jetzt die Eltern an oder rufen wir den Arzt an oder kann das Kind einfach weitermachen oder muss einfach nur mal das Bein hochlegen oder sowas, ne? Kann ja auch sein. Es muss ja nicht immer der Diabetes sein.
Ja, eben,
sein.
Was ist mit den Kindern, die Nasenbluten haben, weißt du?
Nein,
jeder
das
von uns hatte in der Klasse den einen, der Nasenbluten hat. Ja, doch. Und wo dann immer diskutiert wurde, was machen wir jetzt mit dem? Und dann kam
leg in den Nacken. Und der
bei
Galileo, sagt, nein, auf keinen Fall in den Nacken legen.
Bei Galileo habe ich gesagt, dann erstickt man an seinem eigenen Blut, haben die bei Galileo gesagt.
Kalter Lappen.
Ja. Nimm den Schwamm, nein, der ist eklig.
Ja, stimmt.
Also es ist auf jeden Fall viel zu tun, viel, was sich ändern muss. Und eine, die sich da ja wirklich als Vorreiterin für uns Menschen mit Diabetes stark macht, ist Nicole Mattig-Fabian, die Geschäftsführerin von Diabetes.de und der Deutschen Diabeteshilfe, die Charity-Gala letzte Woche auch moderiert hat. Zusammen mit Dr. Jens Krüger, den ihr ja auch kennt hier aus dem Podcast. Also ich hatte wirklich das Gefühl, also unsere ganze Podcast-Teilnehmerliste habe ich da wieder getroffen, aber das war auch wirklich schön. Und mit der haben wir uns jetzt nochmal Zeit genommen, ein bisschen uns zusammenzusetzen und nochmal mit der Nicole ein bisschen tiefer mal in die Thematik Diabetes und Politik reinzugehen. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir kennen uns ja schon länger, aber jetzt bist du zum ersten Mal bei uns im Podcast. Nicole Mattig-Fabian, hallo.
Hi. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Du musst uns erstmal mitnehmen. Du warst ja früher eigentlich in einer anderen Bubble unterwegs, nicht in der Diabetes-Bubble. Du warst in dieser Medien-Bubble drin als Kommunikationsverantwortliche bei Sat.1. Du warst im PR-Agentur-Business drin. Wie bist du denn dann bei Diabetes.de gelandet?
Ja, also ich bin von Hause aus Geisteswissenschaftlerin und Kommunikationswissenschaftlerin und habe 25 Jahre in Führungspositionen letztendlich PR für Stars, Sternchen, dann in meiner eigenen PR-Agentur auch schon für größere Unternehmen gemacht, wie die Deutsche Bahn, wie die TUI. Und die haben immer so einen Ansatz gesucht, dass sie beispielsweise für einen gemeinnützigen Zweck Promis einsetzen wollten. Das hatte mir schon ganz gut gefallen, dass ich nach dem, sage ich mal, doch sehr schnelllebigen Businessgeschäft im Medien- und Filmbereich hier etwas Sinnstiftendes gefunden hatte. Und es tat sich dann nach 25 Jahren dieser Arbeit im Film- und PR-Business die Möglichkeit auf, bei einer gemeinnützigen Organisation die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Das war knapp bevor ich 50 wurde. Und ich habe mir gesagt, ich mache das jetzt seit so vielen Jahren und ich habe so gute Kontakte und Erfahrung. Vielleicht ist es jetzt wirklich mal Zeit, etwas Sinnstiftendes anzugehen. Und habe dann kurzerhand meine Agentur verkauft und habe bei der gemeinnützigen Organisation Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe, zunächst als Leiterin Public Relation angefangen. Anderthalb Jahre später habe ich auch die Geschäftsführung übernommen, die ich bis heute innehabe.
Und dabei muss man ja sagen, dass du selbst früher ja kein Typ F oder Typ 2 oder irgendein Diabetes-Typ warst.
Ja, meine Schwiegermutter hatte Diabetes Typ 2. Sie ist auch an den Folgen, an einem Schlaganfall, letztendlich daran verstorben. Aber sie ist später erkrankt, als ich damals die Position eingenommen habe. Also ich bin wirklich ohne irgendeine Kenntnis aus dem Bereich der Diabetologie einfach reingeschmissen worden in dieses Feld. Und die Herausforderung war damals auch im Bewerbungsgespräch, dass mir die Experten sagten, es gäbe 6 Millionen Menschen mit Diabetes. Damals waren es noch 6 Millionen. Und ich wusste nichts davon. Und da dachte ich, also irgendetwas, ich konsumiere tagtäglich mehrere Tageszeitungen, mehrere Medien, Radio, TV. Und ich wusste das nicht. Und da habe ich einfach gedacht, das ist doch mal eine sinnvolle Herausforderung, dass ich eventuell mit meiner Erfahrung und mit dem Zugang zur Öffentlichkeitsarbeit hier ein bisschen helfen kann und habe kurzerhand gesagt, das mache ich jetzt.
Auf der Diabetes-Gala hast du letzte Woche gesagt, du standst da ja eben auf der Bühne und hast das auch fantastisch moderiert alles und du hast gesagt, die deutsche Politik, die hat kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Für die Erkenntnis seid auch ihr mit eben in Berlin, um dafür Awareness zu sorgen. Bei der Umsetzung gebt ihr wahrscheinlich auch das Beste, aber das sind natürlich dann die Politikerinnen und Politiker, die alles in der Hand haben. Wie versucht ihr die denn eben fürs Thema Diabetes in Berlin zu sensibilisieren?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Strategien. Also zum einen sitzen wir nicht umsonst in Berlin sehr nah beim Bundestag und auch beim Bundesgesundheitsministerium. Und wir gehen dann natürlich in Face-to-Face-Gespräche mit den Gesundheitspolitikern, machen uns also zu ganz bestimmten Themen, von denen wir glauben, dass die Politiker hinter unseren Forderungen stehen können, persönliche Termine mit den Abgeordnetenbüros. Wir kennen inzwischen auch viele wissenschaftliche Mitarbeiter der Gesundheitspolitiker oder auch der Ernährungspolitiker. Das ist das eine. Und zum anderen versuchen wir natürlich immer wieder Themen zu platzieren bei politischen Talkrunden, zu denen wir die Politiker einladen. Also beispielsweise haben wir ja seit einigen Jahren, also seit 8 Jahren, die Aktivität des Fußballspielens gegen den FC Bundestag. Als wir das gemerkt haben, dass es eine Mannschaft vom Bundestag gibt, in der Parlamentarier aller Parteien spielen und auch aller Ressorts, haben wir gesagt, also da müssen wir eigentlich hin. Denn das ist ganz klar, das ist eine Erkenntnis, die wir alle wissen. Diabetes in diesem Ausmaß lässt sich nur gesamtgesellschaftlich lösen und nicht nur mit den Gesundheitspolitikern oder nicht nur mit den Ernährungspolitikern. Und da haben wir kurzerhand eine Fußballmannschaft gegründet, in der Wissenschaftler und Ärzte und auch Menschen mit Diabetes spielen und treten eben seit 8 Jahren einmal im Jahr gegen den FC Bundestag an. Und danach gibt es immer einmal die dritte Halbzeit, also eine politische Podiumsdiskussion, wo wir dann eben auch mit Politikern aller Parteien diskutieren, wo sind denn jetzt die Maßnahmen gegen Diabetes? Wir sind inzwischen bei 11 Millionen mit Diabetes angekommen, wenn man die Dunkelziffer von 2 Millionen hinzuzählt. Und es passiert nichts, weder in der Großen Koalition, da gab es immerhin eine Verabschiedung zu einem Antrag für eine nationale Diabetesstrategie. Und ja, da waren ganz viele Forderungen drin, die wir mit bestimmt haben. Aber in der neuen Ampelregierung ist weder dieser Antrag weiterverfolgt worden, noch sind die eigenen Maßnahmen, die sie sich in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, noch sind die jemals angegangen worden. Und wir haben ja schon 2 Jahre die Ampelregierung.
Lass uns nochmal zurückgehen, bevor wir jetzt gleich wirklich über diesen Präventionsplan nochmal reden. Wie sieht das denn aus, wenn du mit einem Politiker persönlich Kontakt aufnehmen willst? Ich weiß, da gibt es ja so ein großes Haus, wo man sich durch Lobbyismus so eine Karte hat, da muss man sich anmelden. Und dann, also
Das war bis vor einem Jahr mit dieser Karte. Ach so. Ich hatte auch eine grüne Karte, hatte also mehr oder weniger einen Freifahrtschein und durfte eben in den Bundestag, beziehungsweise die Abgeordneten sitzen ja im Paul-Löbe-Haus und durfte dort eben am Sicherheitsdienst vorbeigehen. Natürlich wurde ich auch sicherheitsmäßig durchgecheckt, wie am Flughafen. Das ist immer der Fall. Aber ich konnte mich dort frei bewegen. Das wurde geändert mit der jetzigen Regierung. Das heißt also, man muss, obwohl man bekannt ist mit den Politikern, sich trotzdem einen Termin machen, seinen Ausweis hinterlegen. Das wird unten am Eingang gecheckt. Und dann wird man von dem Büro abgeholt und in das Politikerbüro gebracht. Also das hat sich immerhin verändert.
Und dann trifft man sich zum Kaffee oder was macht man da?
Zum Kaffee? Nein, das ist also wirklich ein festgelegter Termin, meistens eine Stunde. Der Bundestagsabgeordnete nimmt sich Zeit und ich besuche ihn also nicht nur ich, teilweise nehme ich auch Experten mit, aber manchmal eben auch alleine. Ich besuche ihn in seinem Büro und dann trage ich unsere Forderungen vor. Also das ist eben wirklich, wir sagen nicht Lobbyarbeit, wenn wir von einer gemeinnützigen Organisation kommen, sondern das nennen wir Politikberatung. Wir arbeiten ja im Interesse der Menschen mit Diabetes.
Und wenn du dann in diese Büros reinkommst, gibt es da manchmal Politikerinnen und Politiker, die sagen, oh, schon wieder die Nicole, shit, jetzt wird's gleich wieder tough, jetzt muss ich mir gleich wieder was anhören.
Nein, so ist das nicht. Ehrlich gesagt sind die hinter den Kulissen unglaublich freundlich und auch aufgeschlossen. Ist aber die Tatsache, dass natürlich auch die Bundespolitiker in ihrer Programmatik der eigenen Partei gefangen sind. Also hinter den Kulissen sprechen sie sehr wohl unseren Interessen oder entsprechen unseren Interessen. Ich nenne jetzt mal beispielsweise das Thema Werbeverbot für Ungesundes oder eine Werbung, die sich eben explizit an Kinder richtet für ungesunde Lebensmittel. Da wird ja kein Vater, keine Mutter sagen, oh, also meine Kinder, die dürfen Süßigkeiten essen ohne Ende und ich bringe ihnen erst recht die kleinen Joghurts und die Teilchen mit den Comicfiguren mit. Das sagt ja keiner, sondern es wird dann wirklich immer auswabernd und in Phrasen wird dann also versucht zu sagen, warum die Partei hinter diesen Forderungen nicht stehen kann. Das sind keine schönen Gespräche. Da sind oft Politiker nicht greifbar, weil sie sich wirklich hinter der Programmatik ihrer Partei verstecken müssen. Und beispielsweise, es gibt einige CDU-Politiker, die sehr wohl für eine Zuckersteuer sind und sehr wohl für ein Werbeverbot, dürfen es aber offiziell nicht sagen. Und ich nenne jetzt natürlich die Namen auch nicht.
Nee, also da darfst du jetzt leider nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aber du sag mal, nimm uns noch mal mit dahingehend, was ihr dann eben für Forderungen habt. Du hast das ja auch gesagt, du kommst dann dahin und du hast dann da Wünsche, du hast dann da Ideen. Von wem kommen die alles? Also wer steckt dahinter, wenn du eben sagst, ich gehe zum Politiker und ich sag, hey, wir würden gerne, dass das und das passiert. Wer ist wir?
Ja, also wir arbeiten ja seit 15 Jahren Seite an Seite mit der Deutschen Diabetesgesellschaft. Das ist die wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft, so heißt das. Da sind letztendlich alle Diabetologen organisiert, die in Deutschland arbeiten. Da tauschen wir uns aus zu politischen Forderungen und dann versuchen wir natürlich auch, das Ohr bei den Menschen mit Diabetes zu haben. Wie sieht es denn aus mit der Versorgung und Therapie? Und wären sie eventuell gar nicht erst erkrankt, wenn man mehr in Prävention investiert hätte? Daraus leiten sich dann eben bestimmte Forderungen ab, die wir dann den Politikern vortragen, die auch wirklich wissenschaftlich fundiert sind. Das muss ja evidenzbasiert sein, sonst hört uns ja keiner zu. Wir müssen ja auf Studien zurückgreifen können, wir müssen Fakten und Zahlen nennen können und nicht einfach nur aus dem Bauch heraus, ich möchte jetzt, sage ich mal, dass es nur noch Schokolade ohne Zucker gibt. Das macht ja keinen Sinn, sondern das muss ja wissenschaftlich, ernährungswissenschaftlich belegt sein. Und das müssen wir alles im Vorfeld erarbeiten. Das können wir als kleine Organisation nicht alleine. Da holen wir uns Experten mit ins Boot. Und es dauert ganz schön lange, ehe so ein Forderungskatalog dann evidenzbasiert aufgestellt ist.
Das ist also eure Arbeit und dann gucken wir mal auf die Arbeit wiederum der Politik. Wenn es an die Umsetzung geht in Sachen Diabetespolitik, dann sieht man ganz schnell, dass es tatsächlich schon seit Jahren einfach massive Probleme gibt. Im Sommer 2020 zum Beispiel hatte ja die GroKo die große Diabetesstrategie announced. Nichts ist passiert.
Genau, das war der Antrag zu einer nationalen Diabetesstrategie, der wurde verabschiedet.
Ja.
Und einen Monat später gab es die Neuwahlen und die Ampelregierung sieht sich nicht verpflichtet, eine Entscheidung, die die Vorgängerregierung, die Koalition verabschiedet hat, weiter zu verfolgen.
Also lag das daran, dass die Diabetes nicht so auf dem Plan haben, oder lag es daran, dass vielleicht innerhalb von, sagen wir jetzt mal, der SPD da ein bisschen die Übergabe nicht geklappt hat?
Ich glaube beides. Das ist eine Kombination aus beidem. Wir müssen uns eins vor Augen halten. Diabetes ist deswegen so unsexy für die Politiker, weil es eben eine chronische Erkrankung ist. Wir haben 11 Millionen mit Diabetes. Es ist teuer, das umzusetzen, wenn wir ganz, ganz früh anfangen, in die Prävention gehen. Und es ist eben erst nach Jahren eventuell ein positiver Effekt zu spüren. Das heißt, das geht über eine Legislaturperiode von 4 Jahren hinaus. Und das ist für die Gesundheitspolitiker nicht attraktiv, sich dieses Feld, diese Agenda zu besetzen. Weil die wissen ja gar nicht, ob sie in 4 Jahren, mittlerweile sind sie jetzt für die Ampelregierung nur noch 2 Jahre, ob sie da wiedergewählt werden. Mhm. Und genau deswegen kämpfen wir gegen Windmühlen an, weil es kaum jemanden gegeben hat, in den letzten Jahrzehnten, muss ich ja schon sagen, der konkret an Diabetes geglaubt hat und das nach vorne gebracht hat. Da gab es nur einen CDU-Politiker, den Namen kann ich nennen, das ist Dietrich Monstadt. Der war auch Berichterstatter seiner Partei für Diabetes. Das ist einzigartig, das haben die anderen Parteien nicht. Aber da gab es auch eine intrinsische Motivation. Ich verrate nichts, weil er damit öffentlich auch umgeht. Er selber hat Typ-2-Diabetes und hatte da natürlich einen ganz persönlichen Zugang. Und nur so funktioniert es. Also in Frankreich beispielsweise gab es vor Jahren eben einen nationalen Krebsplan, der verabschiedet wurde. Den hat Mitterrand durchgesetzt. Warum? Weil seine Frau an Brustkrebs erkrankt war. Also es gibt da ja auch persönlich, das sind ja auch Menschen, die Politiker. Und wenn es da einen menschlichen Zugang gibt, dann wird es immer einfacher.
Jetzt lass uns nochmal konkret mal gucken, eben auf jetzt von der Ampel, diesen nationalen Präventionsplan. Nicole, für uns klingt das alles so total weit weg und keine Ahnung, was da genau drin steht. Hast du vielleicht mal 1, 2 Beispiele? Was steht da drin, was die eigentlich machen wollen?
Ja, Freddy, so ist ja leider Politik nicht.
Ja.
Da steht nur, ich zitiere den Satz, wir planen einen nationalen Präventionsplan inklusive konkreter Maßnahmen zu Diabetes. Steht dann noch die seelische Gesundheit und noch anderes, Punkt.
Aber was, das weiß man nicht und dann passiert wahrscheinlich auch gerade gar nichts.
Nein, da passiert nichts, bis auf, sage ich mal, den Vorstoß von Cem Özdemir, unserem Ernährungs- und Agrarminister, der gesagt hat, also er hat sich auf die Fahne geschrieben, wirklich dieses Thema Werbeverbot, was sich für ungesunde Lebensmittel beziehungsweise eingeschränkte Werbung an Kinder gerichtet, für ungesunde Lebensmittel, dass er die forcieren möchte. Und da hat er aber in seiner Ampelregierung einen Gegner in den eigenen Reihen zu sitzen, die FDP, die immer für Liberalismus ist und früher eine freie Meinungsentscheidung, ist komplett dagegen und deswegen ist die Umsetzung bisher gescheitert. Das heißt also, vieles in dem Koalitionsvertrag, darauf hat man sich dann in nächtlichen Runden ja geeinigt irgendwann, aber die Umsetzung, die scheitert dann wieder an der Programmatik der eigenen Parteien und da wird hart bis aufs Messer gekämpft. Es war zum Beispiel bei der Verabschiedung des Koalitionsvertrages, wir kennen ja alle Entwürfe, war bis kurz vor Mitternacht stand noch drin, die letztendlich die Forcierung einer Zuckersteuer bei Süßgetränken. Und kurz nach Mitternacht war das dann wieder verschwunden. Es ist also im jetzigen Koalitionsvertrag nicht mehr drin. Da hat sich dann in den nächtlichen Verhandlungen anscheinend die FDP durchgesetzt.
Aber man sieht ja zum Beispiel in Großbritannien, da gibt's ja eine Zuckersteuer, dass das da richtig Erfolg hat. Und wir haben hier im Podcast zum Beispiel auch von Matthias Steiner, dem Olympiagoldgewinner im Gewichtheben, gehört, dass er sich das wünschen würde. Was glaubst du, sind noch Punkte, wo Politik eben tatsächlich durch Reglementierung, ich meine, Werbung hatten wir jetzt, Zuckersteuer hatten wir jetzt, was ändern kann in Sachen Diabetes?
Wir plädieren zum Beispiel seit Jahren für eine Schulstunde Sport täglich. Aber was ist momentan in der Realität? Die Schulstunde fällt als erstes aus. Die Sportlehrer haben innerhalb des Kollegiums keine Lobby. Es wird auf Bewegung in der Schule wird wenig geachtet. Das denkt man, das kann ja in der Freizeit passieren. Und dann gibt es immer noch das Totschlagargument, dass letztendlich das ein föderales System ist und jedes Kultusministerium in den Ländern diese Forderung selber entscheiden muss. Und macht ja keinen Sinn. Ich meine, Wieso sollte ein Kind, was im Saarland aufwächst, eine andere Bewegungsförderung bekommen als eins, was in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein aufwächst? Aber auch dieses konnten wir leider in den letzten Jahren nicht durchsetzen und weder bei der Großen Koalition noch bei der Ampelregierung. Und das versteht man nicht. Man versteht auch die Seiten der Krankenkassen nicht, die seit Jahren eigentlich nur in die Reparatur investieren. Mhm. Also wir müssten eigentlich komplett das Gesundheitssystem einmal auf den Kopf stellen. Warum investieren die Krankenkassen nicht in Präventionskurse für die Allerkleinsten? Warum fördern sie nicht Bewegungskurse in der Kita oder in der Grundschule, sondern fangen eben erst an, und das ist dann, wenn, ich sag jetzt mal, wenn man schon den Gelenkschmerzen hat oder eben auch chronische Erkrankung, dann wird erst die Reha finanziert. Das ist doch eine Milchmädchenrechnung, weil jedes Schulkind kann ausrechnen, dass es preiswerter wäre für das ganze, auch für das Solidarsystem und auch für das Gesundheitssystem, wenn wir die Menschen eher früher gesund machen, als dass wir sie später gesund machen wollen, was gar nicht mehr möglich ist, sondern nur noch die Krankheit aufhalten können. Also mir erschließt sich das nicht und ich werde natürlich von Jahr zu Jahr frustrierter. das ist einfach so, aber man darf niemals aufgeben und wir versuchen da immer neue Ansätze zu finden.
Wir haben von unserer Community auch den Wunsch bekommen, dass wir auch mal über Diabetes und Ehrenamt sprechen. Jetzt mal politisches Ehrenamt. Wenn ich mich dafür politisch engagieren will, etwas zum Beispiel zur Prävention für Diabetes zu tun, was kann ich da tun?
Ja, also da muss man sich natürlich erstmal einer Organisation anschließen, denn alleine etwas zu bewirken ist wahnsinnig schwer. Es gibt auch Selbsthilfeorganisationen in Deutschland, die an die man sich wenden kann, aber politisch agierend ist eigentlich nur unsere Organisation Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe, weil wir eben bei uns auch eine professionelle Vorgehensweise haben, eine professionelle Geschäftsstelle und die Ehrenamtler einfach auch an dem Anspruch, der immer an sie herangetragen wird von Politikern, von Institutionen, von dem Gesundheitssystem, einfach daran scheitern. Das können die in ihrer Freizeit einfach alles gar nicht leisten. Also von daher meine Empfehlung, wenn jemand sich wirklich politisch engagieren möchte für Prävention, nehmt den Kontakt zu uns auf und dann können wir halt die Person sehr gerne mit ihren Ideen in politischen Runden, in Forderungen einsetzen oder sie vielleicht sogar mal mitnehmen zu einem Gespräch mit Gesundheitspolitikern. Wir hatten vor kurzem in Berlin eine Runde von Menschen mit Diabetes aus ganz Deutschland, die zusammengekommen ist. Kim, ich darf dich ansprechen, weil du hast auch daran teilgenommen. Das hat mich sehr gefreut. Das waren 20 Personen, die an einem Wochenende zusammengekommen sind, um eben auch politische Forderungen unter anderem zu erarbeiten. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Welch Bedarf und welche Bedürfnisse haben denn jetzt die Menschen mit Diabetes? Und wir haben diese Zusammenkunft in Berlin dazu genutzt, dass wir eben auch einen Termin im Bundestag gemacht haben. Haben wir eine schöne Führung erhalten, aber wir haben eben auch den von mir schon erwähnten Bundestagsabgeordneten Dietrich Monstadt getroffen und ich war wahnsinnig stolz auf euch und alle, dass zum ersten Mal, ich mache das viele, viele Jahre, anscheinend ihr euch selber befähigt fühlte, in die Diskussion, in den Diskurs mit dem Bundestagsabgeordneten zu gehen. Und ihr habt ganz klare Forderungen formuliert und ihm auch mal den Spiegel vorgehalten. Und das war in den vergangenen Jahren überhaupt noch nicht so. Das war diesmal anders. Also wir sind ja schon ein Stück weitergekommen. Und ja, Politikberatung braucht einen langen Atem.
Ich habe das hier schon im Podcast gesagt. Ich glaube, der hat gut geschwitzt an dem Tag.
So ist es. Und er hat gesagt, nächstes Jahr gerne wieder. Und er hat dann ein sehr offenes Ohr. Aber nun ist er in der Opposition und wir müssten halt das Gleiche nochmal mit Vertretern eben jetzt der Ampelregierung machen. Das werden wir auch demnächst angehen.
Das heißt, man kann sich also wirklich eben aktiv bei euch melden, wenn man sagt, Mensch, bei mir, da drückt der Schuh da und da und Mensch, habt ihr irgendwie, also irgendwie, da muss ich was bewegen. Wir haben natürlich auch mit unserer Community vorab schon drüber gesprochen, zum Beispiel mit Jens Kosmann, der ist Typ 1 Diabetiker. Und wir haben mit ihm drüber gesprochen, was er sich von der Politik wünschen würde.
Ich könnte jetzt ganz viel drüber erzählen, aber das ist kein privater Vortrag. Der gibt es ja nicht beruflich. Ich arbeite halt nun mal noch in der Branche.
Ja, erzähl doch noch mal kurz, was du eigentlich genau arbeitest.
Also aktuell bin ich Technical Trainer für die Ypsomed. Also ich schule Patienten und Praxen auf die Ypsopump und dazugehöriges AID-System, also sprich CAM-APS. Wie viel Zeit habe ich?
Vielleicht hast du ja einen Punkt, den du in deinem privaten Leben kennst, den du auch von deinen, von den Menschen, die du berätst, mitnehmen kannst.
Diabetes und Psyche ist was, das fällt mir privat und beruflich immer wieder auf, dass das ein Thema ist, das riesengroß ist, das aber keiner anrührt. Ganz wenig Ärzte, verschwindend geringe Ärzte, die Industrie bedingt, aber sehr halbherzig und die Krankenkassen meines Wissens so gut wie gar nicht.
Nicole, steht das bei euch, das Thema Diabetes und Psyche, irgendwo mit in euren Forderungen drin, dass man da mehr Sichtbarkeit schafft?
Ja, das steht mit drin. Es fehlen absolut Therapieplätze bei Psychologen, das zum einen. Und was bei uns auch noch drin steht, ist letztendlich die diabetologische Weiterbildung der Psychologen. Das heißt, es nützt überhaupt gar nichts, wenn ich einen Therapieplatz habe und der Psychologe überhaupt gar keine Ahnung hat, was bedeutet das jetzt gerade für eine seelische Belastung von einem chronisch erkrankten Menschen mit Diabetes, der 365 Tage, 24 Stunden sich eigentlich um seinen Diabetes kümmern muss. Also gerade bei den Menschen mit Typ 1 Diabetes. Nicht jeder Tag ist gleich. Also alle probieren eigentlich bestmöglich in ihrer Time and Range zu sein, den Blutzuckerspiegel, den Glukosespiegel in Balance zu halten. Aber das schafft ja nicht jeder. Also schafft eigentlich gar keiner, um es mal auszusprechen, weil das ein Unding ist. Es gibt jeden Tag eine neue Belastung. Stress wirkt sich aus. Persönliches Umfeld wirkt sich aus, berufliche Herausforderungen wirken sich aus, Essen, Bewegung, mangelnder Schlaf, Urlaubsreisen, Jetlag, alles, also was auch immer. Und es ist jeder Tag eine unglaubliche Herausforderung. Und diesen Druck zu nehmen, dafür bräuchte eigentlich fast jeder eine psychologische Unterstützung. Und das geht natürlich nicht bei den wenigen Psychologen, die wir haben. Die Therapieplätze fehlen an allen Ecken und Enden. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, dann fehlt eben zusätzlich noch diese diabetologische Ausbildung. Aber das ist eine der Forderungen, klar.
Und von Corinna haben wir auch noch was gehört. Sie wünscht sich nämlich ein bisschen mehr Hilfe oder auch eine schnellere Kostenübernahme bei diesen ganzen Anträgen von technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel der Pumpe.
Ich hatte einen sehr großen Zeitraum, um meine Kostenübernahme für meine Hilfsmittel zu bekommen. Es hat sehr lange gedauert. Es gab viele Streitigkeiten in dem Sinne von viele Widersprüche gegenüber der Krankenkasse, aber auch des medizinischen Dienstes, bis sich dann nach einem halben Jahr die Krankenkasse gegen den medizinischen Dienst gewehrt hat und gesagt hat, okay, wir übernehmen es jetzt, weil es halt einfach gar nicht mehr gelaufen ist. Und da finde ich persönlich, wäre noch ein Verbesserungsbedarf einfach da, dass man da schneller die Krankheitsbilder des Menschen mit Diabetes einfach ernster nimmt und dann einfach auch genehmigt.
Habt ihr da auch was?
Ja, also natürlich wünschen wir uns das auch. Und es liegen ja die Diabetologen auch ständig im Clinch mit der Krankenkasse, wenn sie eben eine ganz bestimmte Pumpe für ihre Patienten beantragen. Dann dauert das teilweise. Es ist auch schon so, es ist natürlich eine Herausforderung. Diabetes ist eine sehr komplexe Erkrankung, die jetzt mit der neuesten Medizintechnik sehr gut in den Griff zu bekommen ist. Aber die Medizintechnik entwickelt sich so schnell weiter, dass eben sowohl die Schulungen kaum hinterherkommen, als eben auch die Krankenkassen, die sich erstmal mit dieser Medizintechnik auseinandersetzen müssen. Und im Prinzip müssten sie den Fachleuten, also den Diabetologen, vertrauen, wenn der sagt, ja, ich weiß, also meine Patientin ist vor 2 Jahren erst auf die neue Pumpe eingestellt worden, aber jetzt mit der neuen Pumpe, die jetzt auf dem Markt ist, werden ihre Werte noch besser werden. Dann müssten sie eigentlich dem Fachexperten glauben, aber dem ist oft nicht so. Und das sind auch für die Experten lange Anträge, die sie da stellen müssen. Das ist traurig, aber es ist einfach dieser Komplexität dieser Erkrankung geschuldet, dass nicht jeder sofort immer hinterherkommt, wenn was Neues an Medizintechnik oder auch an Medikation auf dem Markt ist.
Nicole, jetzt haben wir über vieles gesprochen, was in der Mache ist, was Wünsche sind, die noch nicht erfüllt werden, Momente, in denen auch ihr struggelt, wie ihr eben auch kämpft für Menschen mit Diabetes. Enden wir mit einem positiven Highlight. Wann hast du das letzte Mal gedacht, toll, dass ich diesen Job mache und super, dass ich damit Menschen helfen kann.
Ja, also letztendlich freue ich mich jeden Tag, dass ich Menschen mit Diabetes helfen kann. Das machen wir alleine durch die Öffentlichkeitsarbeit und dadurch, dass wir Diabetes wirklich durch diese vielen Aktivitäten in die Mitte der Gesellschaft gerückt haben. Also darüber freue ich mich ganz konkret. Wenn ich jetzt das Thema Versorgung vor Augen habe, dann war ein Meilenstein, das war wirklich ein Meilenstein vor einigen Jahren einfach, dass die CGM in die Erstattung gekommen ist. Also die kontinuierliche Glukosemessung, sowohl eben für die Typ 1er als eben aber auch teilweise für die Typ 2er. Und da wäre ein nächster Meilenstein noch zu erreichen, dass man zum Beispiel das CGM auch für Menschen mit Typ 2 erstatten lässt, die noch kein Insulin spritzen. Die Hersteller wollen das gerne und sie forcieren das auch. In anderen Ländern ist das auch schon der Fall. Zum Beispiel in Frankreich ist es jetzt gerade verabschiedet worden. Und ich habe das Gefühl, dass Deutschland alles, was Innovationen betrifft, immer hinterherhinkt. Also vielleicht liegt es auch an unserem System, dass das immer durch den gemeinsamen Bundesausschuss muss also diskutiert werden, geht das jetzt in die Erstattung oder nicht. Ja, und dann eben auch gibt es eben auch Verhinderer aufgrund halt dieser wahnsinnig hohen Erkrankungsrate. Natürlich überlegt man sich bei 11 Millionen Menschen, ist das überhaupt für unser Gesundheitssystem finanzierbar, ja oder nein? Aber wenn ich hinten raus Kosten vermeiden kann, dann müsste eigentlich die Antwort immer ja sein, ja, wir erstatten das. Und das ist ein bisschen schwierig, das frustriert dann auch, aber du hattest mich ja eigentlich noch den schönen Moment gefragt. Also ja, die schönen Momente sind dann in der Tat, wenn wir wirklich mit Politikern ins Gespräch kommen, wenn wir das Gefühl haben, wir erreichen sie, also auch zu dem Thema jetzt Werbeverbot, da haben wir ja bei den Grünen inzwischen viele Fürsprecher. Wir haben das auch hinter den Kulissen bei anderen Parteien, sowohl bei der SPD als auch bei der CDU. Bei der FDP ist es da noch ein bisschen Überzeugungskraft notwendig. Schauen wir mal, wie weit das geht.
Viel Erfolg dabei.
Dankeschön.
Das war die Nicole Mattig-Fabian von der Deutschen Diabeteshilfe. Und die Frage zum Thema Ehrenamt haben wir übrigens gestellt, weil ihr sie uns mitgegeben habt. Danke an der Stelle. Ich weiß, oder wir wissen, dass das Thema Ehrenamt und Diabetes nochmal ein ganz großes ist, was wir vielleicht auch nochmal hier aufgreifen werden. Aber wir wollten auf jeden Fall, weil ihr uns das auf dem Weg mitgegeben habt, eine Frage dazu auf jeden Fall schon jetzt mal stellen.
Ja, und dann werden wir es irgendwann nochmal größer machen. Ne?
Genau.
Wir haben ja noch 78 Staffeln vor uns.
Mindestens.
So, an dieser Stelle auch nochmal der kurze Hinweis. Wir, das klang ja am Anfang der Folge auch schon mal wieder an, sind kein diabetisches Fachpersonal. Wir haben hier nicht die medizinische Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern sind einfach nur Menschen, die aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen. Das heißt, wenn ihr Dinge bei uns hört, die ihr gerne für euch und euer Diabetesmanagement übernehmen wollt, dann sprecht da einfach nochmal mit eurem Arzt drüber oder mit eurer Ernährungsberaterin oder wer auch immer bei euch zu eurer Diabetes-Crew gehört.
Und wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr uns vielleicht schreibt, wie ihr diesen Podcast findet, über Typfrage der Podcast bei Instagram, dann können wir das nächste Woche noch hier nochmal ausdiskutieren und besprechen. Und wir freuen uns sehr darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wir haben ja schon einen kleinen Sneak Peek, denn nächste Woche gehen wir tief in uns und entspannen uns,
ja,
und werden ganz, ganz positiv.
Da muss man an dieser Stelle, müssen wir uns auch kurz nochmal entschuldigen, weil für alle, die dachten, dass diese Folge schon die entspannende Folge in Sachen Diabetes und Kraft ist, wie wir es ja in der letzten Folge angekündigt haben, wir haben den Plan nochmal umgeworfen, einfach weil das jetzt so naheliegend war, nach der Diabetes Charity Gala schon direkt das Thema Diabetes und Politik, was wir eh angedacht hatten für diese Staffel zu machen, dass wir das andere jetzt geschoben haben. Aber das kommt dann jetzt nächste Woche.
Genau, nächste Woche entspannt ihr euch einfach ganz schön mit uns. Das wird ganz schön. Wir haben einen ganz, ganz positiven Interviewgast.
Ja, und wir haben super viele andere tolle Vorschläge aus der Community zum Thema, wie man sich entspannen kann und Kraft tanken kann in Sachen Diabetes. Wenn man zum Beispiel mal wieder morgens um 3:30 richtig am Kotzen ist, weil dich die Scheiße verarscht hat.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.